Da ist er nun gekommen, so ein bisschen der Tag der Tage, der Wahlsonntag. Und niemand kann sich mit schlechtem Wetter rausreden. Guten Morgen, schön, dass Sie uns gewählt haben, dass wir Sie ein kleines Stück durch diesen Sonntag begleiten dürfen. Und beim Wir schaue ich rüber zu Bischof Christian Stäblein. Guten Morgen auch Ihnen.
Ja, guten Morgen, lieber Herr Wittke, auch von mir. Schönen guten Morgen Ihnen. Bei uns wird das Kreuz ein wenig anders geschrieben oder gezeichnet als auf einem Wahlzettel, aber beide Kreuze sind von großer Bedeutung.
Das stimmt, so starten wir.
Genau, wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und der Treue hält ewig. Und der nicht aufgibt das Werk seiner Hände.
Gottesdienst im Gespräch. Bischof Christian Stäblein ist bei mir. Bischof der EGBO, evangelisch im Osten. So heißen Sie ja jetzt.
Ja,
das ist irgendwie neu, ne?
Ja, absolut.
So ein neuer
schön,
Spruch,
dass Sie
neues
das
Motto,
auch
neuer
schon,
Claim.
Ja, ein Claim. Wir haben uns dafür entschieden, weil ja dieser Name EGBO.
Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg, Schlesische Oberlausitz.
Genau. Entweder ausgesprochen ist er sehr lang oder abgekürzt. Weiß immer keiner so genau, was damit gemeint ist. Mhm. Da haben wir uns tatsächlich beraten lassen. Auch und haben gedacht, ein Claim, ein, also so,
ja, so wie Berlins beste Hits mit der meisten Abwechslung.
So in etwa, genau. Oder wie wir lieben Lebensmittel oder sowas. Mhm. Evangelisch im Osten, weil ich finde, es beschreibt exakt, was ist und wo wir sind.
Also EGBO wird irgendwann gar nicht mehr gesagt. Doch, EGBO, evangelisch im Osten.
Nein, nein, ist ein Claim dazu. EGBO, ja. EGBO bleibt unser Name, evangelische Kirche Berlin, Brandenburg, Schlesische Oberlausitz. Aber ja.
Das bleibt auch und dann das andere hinten dran. Ja, aber okay, also eins muss aber weggelassen werden, sonst wird es ja noch länger. Also, neu, evangelisch im Osten, wobei neu, also war ja schon immer so.
So ist es.
Eines mag ich in Sachen und Blick auf die Wahl dann aber doch noch einmal feststellen. Ja. Ich könnte sehr gut verstehen, wenn sich bei der Bundestagswahl der ein oder die andere nicht sicher ist, was er wählen soll, wo sie ihr Kreuzchen machen soll oder wird. Was ich nicht verstehen könnte, wäre, wenn jemand gar nicht wählt, oder?
Nee, das verstehe ich eigentlich auch nie so richtig. Klar, man kann unzufrieden sein mit allen. Mhm. Man kann aber auch, finde ich, das darf man auch mal sagen, man darf auch zufrieden sein mit allen, weil sie geben sich alle allergrößte Mühe. Gerade die Politik in den Kommunen gestalten und die vielen, die jetzt an den Wahlständen gestanden haben und dafür gesorgt haben, dass über Politik vor Ort auch tatsächlich geredet wird. Aber wie auch immer, wählen ist so etwas wie das Hochamt der Demokratie, die Form der Beteiligung, der Gestaltung, die elementare Form, in der diese Demokratie lebt und sich erneuert. Es gibt ja nicht, wie mancher suggeriert, irgendwie den Willen des Volkes, den irgendwer schon wüsste. Es gibt in der Demokratie immer den Willen des Wahlvolkes. Den sehen wir heute Abend und es ist ein bisschen wie beim Fußball, wo man immer sagt, die Wahrheit liegt auf dem Platz. Heute liegt die Wahrheit in der Wahlkabine und nicht im ganzen Gerede drumherum.
27% sind wohl noch unentschlossen. Entschließen Sie sich vor allem dazu, zur Wahl zu gehen und ihr Kreuzchen zu machen. Ich bin mir ziemlich sicher, auch in der Kirchenbank, wer heute analog in einen Gottesdienst geht, wird mit dem Nebenmenschen auf der Kirchenbank in irgendeiner Form über die Wahl sprechen, ob man schon wählen gegangen ist und dann, das finde ich auch immer spannend, irgendwie aus dem Gespräch versuchen herauszuhören, welche Partei der oder diejenige wohl wählt oder gewählt hat. Das Wahlgeheimnis knacken so ein bisschen. Na, aber im Ernst, ich finde, die Kirche ist wirklich ein guter Ort, über Politik zu sprechen und nachzudenken. Irgendwie wirken mir die Menschen an einem Kirchraum sanfter oder zurückgenommen, also nicht so aggressiv, vielleicht auch gesprächsbereiter sogar. Und man kann in einem Kirchgebäude auch viel besser für gute Wahlergebnisse beten als irgendwo sonst.
Oh ja, lieber Herr Wittke, Kirchen sind ja mehr Verständigungsorte, Verständigung miteinander und Verständigung natürlich auch mit Gott und über die Frage, wie wir die Welt gestalten wollen. Auch wie wir Christinnen und Christen die Welt mitgestalten wollen. Suchet der Stadt Bestes und betet für sie, damit ihr es wohlgehe, heißt es bei Jeremia. Ein ganz zentraler Satz in der Bibel. Gottvertrauende Menschen sind dazu aufgerufen, sich nicht zurückzuziehen, sondern in die Welt und in ihre Gestaltung mit einzumischen. Nicht zuletzt, Sie haben es gesagt, nicht zuletzt mit Beten und so wie Sie sagen, man kann da auch gut streiten und hat trotzdem eine andere Atmosphäre. Also ich würde sagen, die Kombi ist immer gut. Erst in die Kirche, danach wählen oder umgekehrt, erst wählen, dann in die Kirche. Ich habe das zum Beispiel heute früh schon gemacht.
Ja, ja, okay.
Und wenn Sie jetzt knacken wollen, was? Dann wird es eine sehr lange Sendung, denn es ist fundamental, dass wir geheime Wahl haben.
Ja.
Erst geheime Wahlen, ich finde, man muss sich das ab und zu klar machen, erst geheime Wahlen sichern, dass es wirklich freie Wahlen sind.
Ich habe das dadurch mal so besonders mitbekommen, dass ich Alexander, unseren Sohn, mitnehmen wollte in die Wahlkabine.
Ja.
Da war er, da war er 6, glaube ich, oder so. Ich wollte ihm das so zeigen, wie
war
das so abläuft.
Erlaubt, ne?
Aber selbst bei einem Kind war das nicht erlaubt. Ich durfte ihn da nicht mitnehmen. Ich fand das ein bisschen schade, aber letztlich muss ich das verstehen. Ja, verstehe ich das auch. Nur noch wenige Stunden bis zum Wahlergebnis, aber noch 63 Tage bis Ostern. Also wenn ich mich an Ihre Erzählung, Herr Bischof, vom letzten Sonntag orientiere und richtig erinnere, da sind es ja noch 70 Tage gewesen. Aber dieser Sonntag hat doch bestimmt noch eine andere Bedeutung. Ist nicht irgendwann jetzt im Februar Kirchentagssonntag?
Ah, okay.
Ist der heute? Weil heute ist ja der letzte Sonntag im Februar.
Ja, da sind Sie eine Woche zu spät, lieber Herr Wittke. Kirchentagssonntag haben wir letzten Sonntag schon gefeiert. Aber auf den Kirchentag kann man ja immer und immer wieder hinweisen und sich auch jeden Sonntag freuen. Das will ich gerne an dieser Stelle einmal tun.
Mhm.
Kirchentag in diesem Jahr findet vom 30. April bis zum 4. Mai in Hannover statt. Motto?
Okay.
Mutig, stark, beherzt.
Ah, schön.
Der Sonntag heute hat tatsächlich auch einen Beinamen und da liegen Sie auch schon ganz nah dran. Der heißt nämlich Sechsagesime heute, zu Deutsch 60, also 60 Tage vor Ostern. Und jetzt habe ich verstanden, wie Sie gezählt haben. Ich habe dann doch extra für heute auch mal genau nachgezählt. Es sind noch 56 Tage.
56
von
Tage.
Von heute bis zum Ostersonntag.
Also stimmt alles nicht. Letztes Mal waren es doch 70, aber nicht genau 70 offenbar. Ich habe da nicht nachgezählt.
Es wird dann immer die österliche Freudenzeit schon ein bisschen mit hineingezählt und dann kommt es auch wieder hin.
Aha.
Manchmal reicht sozusagen die Zahl bis zu quasi Modogenity, das ist der erste Sonntag nach Ostern.
Aha.
Dann hat man diese erste Osterfreudenwoche voll mit in der Zählung drin und ich finde, die sollten wir auch immer mitzählen. Also deswegen kommt das so ungefähr hin, weil das ist ja auch eine Form, die im Grunde in jedem Jahr in etwa auf die dann gerade anfallende Osterzählung passen muss.
In der Bibel darf auch gerundet werden einfach.
Das haben Sie schön gesagt. An diesem Sonntag Sechsagesime geht es um das Wirken Gottes. Ich sag mal, wie es wirkt und dabei um Erfolg und scheinbaren Misserfolg. Ganz wunderbare Texte gehören zu diesem Sonntag, etwa Worte vom Propheten Jesaja, die meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, spricht Gott, und meine Wege sind nicht eure Wege, aber das Wort Gottes wird Wirkung tragen.
Mhm.
Also es geht um die verborgene, aber verlässliche Wirkkraft, die Form, wie Gottes Wort wirkt. Darum geht es an diesem Sonntag.
Okay, die Bibelstelle hören wir offenbar gleich nicht, aber eine andere, und ich bin gespannt, welche das sein wird. Hören Sie auch. Ich suche bei den Bibelstellen ja auch immer nach Bezügen im Hier und Jetzt und für unseren Alltag. Aber heute, also auch heute, ob sich die Bibelstelle vielleicht auch auf die Bundestagswahl beziehen lässt. Aber irgendwie würde es mich auch heute überhaupt nicht stören, wenn das Thema eine komplett andere Richtung einnehmen würde und uns von der aktuellen Politik mal ablenken würde. Wäre für mich auch okay. Ich bin gespannt.
Ja, ich gestehe, lieber Herr Wittke, ich habe einen Moment überlegt, ob ich extra einen Text für diesen Sonntag raussuche, der etwas zur Wahl oder sagen wir mal zur Mitgestaltung in der Welt sagt. Ich habe ja vorhin schon einen zitiert, suchet der Stadt Bestes und betet für sie. Also das wäre der Brief des Propheten Jeremia an die nach Babel weggeführten aus seinem Volk damals.
Mhm.
Man könnte auch andere Stellen nehmen, etwa aus dem Neuen Testament, die Stelle, wie Jesus gefragt wird, ob man Steuern zahlen soll, und er dreht und wendet einem Münze, auf der damals auch das Bild des Kaisers drauf abgebildet war, auf der Münze, und sagt dann, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und gebt Gott, was Gottes ist. Also will sagen, unterscheidet auch gut, wem Zoll und Gestaltungswille und wem die einzig letzte Ehre gebührt. Aber ich habe mich dann doch, so wie Sie es jetzt nahelegen, ich habe mich dann doch dafür entschieden, gar nichts auszusuchen, sondern gerade heute uns das zusprechen zu lassen, was halt dran ist. Und dran, also ausgesucht für diesen Sonntag, ist vor langer Zeit eine Geschichte aus der Apostelgeschichte, also aus dem Neuen Testament, aus diesem Buch Apostelgeschichte, wo so die erste Gemeindegeschichte, die erste Kirchengeschichte, könnten wir auch sagen, erzählt wird. Aha. Und da ist es heute eine Stelle, das sind im Grunde drei kleine Geschichten, die da aufgeschrieben sind von Lukas in der Apostelgeschichte, und die lese ich jetzt.
Okay.
Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht. Ein Mann aus Makedonien stand da und bat ihn, komm herüber nach Makedonien und hilf uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich, nach Makedonien zu reisen. Gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Da fuhren wir von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake, am nächsten Tag nach Neapolis und von da nach Philippi. Das ist eine Stadt des ersten Bezirks von Makedonien, eine römische Kolonie. Wir blieben aber einige Tage in dieser Stadt. Am Sabbattag gingen wir hinaus vor das Stadttor an den Fluss, wo wir dachten, dass man zu beten pflegte. Und wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die dort zusammenkamen. Und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, eine Gottesfürchtige, hörte zu. Der tat der Herr das Herz auf, sodass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber mit ihrem Hause getauft war, bat sie uns und sprach, wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie nötigte uns.
Von den Bibelstellen, die Sie kurz angetickt haben, ja, davor, ja, Suche der Stadt Bestes zum Beispiel und betet für sie, ein Satz, den ich von der Berliner Stadtmission
so vor allem kenne. So ist es, als Losung genommen.
Als Losung, und da ist er mir sehr bekannt. Und auch das andere mit dem Taler und dem Groschen. Irgendwie, ich bin ganz ehrlich, fand ich die so ein bisschen dann doch interessanter. Und jetzt, naja, ich habe ja gesagt, würde mich nicht stören, wenn ich rausgetragen werde, aber jetzt bin ich ganz schön weit rausgetragen. Ja, schon, also da waren so viele Namen dabei, es fiel mir schwer zu folgen.
Ja, verstehe ich.
Man sieht irgendwie jemanden und dann kommt und so. Und dann, was war das letzte Wort? Und sie nötigte?
Uns zu bleiben, dass wir auch wirklich da sind. Jetzt muss man das, glaube ich, mal einen Moment einordnen. Also beschrieben wird, wie Paulus mit seinen Leuten auf Missionsreise ist. Das ist ja das, was Paulus ausgemacht hat, dass er sehr früh gesagt hat, wir tragen diesen Glauben hinaus in die Welt. Also der sogenannte Heidenapostel.
Jesus war schon geboren und so.
Das ist etwa so um 50, würden wir mal sagen. Okay. 20 Jahre, vielleicht auch um 40, 10 bis 20 Jahre, nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist.
Okay.
Und diesen Glauben hat Paulus hinausgetragen mit seinen Leuten, hat den Anknüpfungspunkt, auch das kann man ja hier drin hören, immer wieder in den Synagogen gefunden. Mhm. Es waren ja gewissermaßen die frühen Christinnen und Christen, alles Jüdinnen und Juden. Sie kamen direkt aus diesem jüdischen Glauben, fühlten sich auch als Juden und brachten dann eben diesen Glauben an den Juden Jesus unter die Menschen.
Okay.
So, und jetzt dieser Geschichte, wo es dann um den Ruf nach Makedonien geht, und dann kommen diese Städtenamen, Philippi kennen wir vielleicht noch am ehesten, das ist ja alles Griechenland an dieser Stelle heute. Mhm. Ich glaube, man könnte die Geschichte auch überschreiben mit, wie der Glaube nach Europa kam. Denn das ist das erste Mal, dass Paulus mit seinen Leuten hinüberfährt von Kleinasien nach Europa, oder wir würden heute sagen vom Nahen Osten hinüber nach Europa. Es ist wirklich das erste Mal, dass sich jetzt christliche Gemeinden in Europa bilden. Und das geschieht dann auf diese Weise, dass Paulus mit seinen Leuten von Ort zu Ort fährt und dort mit den Menschen ins Gespräch kommt. Und jetzt sind wir, würde ich dann schon sagen, auch ziemlich direkt bei heute. Denn es gibt doch in Zeiten, wo wir gucken müssen, dass wir ins Gespräch kommen und wie wir uns verständigen und wie wir eigentlich diese Welt wahrnehmen und worauf man vertrauen und woran man auch glauben kann und was sicher ist und wie wir miteinander die Welt gestalten. Es gibt nichts anderes, als rauszufahren und bei den Leuten tatsächlich zu sein. Bisschen habe ich, als ich das gelesen habe, gedacht, ja, nichts anderes haben die Politikerinnen und Politiker die letzten Wochen und Monate auch getan. Von Ort zu Ort, von Ort zu Ort. Und immer mit den Menschen direkt im Gespräch. Das Faszinierende ist, dass das hier auch für die Weitergabe des Glaubens gilt. Aber Ich meine, wir wissen ja auch, je ernster die Dinge werden, je wichtiger sie uns sind, je näher sie an uns ranrücken. Und was ist wichtiger und ernster als die Frage, worauf vertraue ich im Letzten in meinem Leben? Was bestimmt mein Leben? Woran glaube ich? Mhm. Wo werde ich hingehen, wenn ich mal sterbe? Je ernster die Dinge werden, desto mehr kommt es doch darauf an, dass wir tatsächlich miteinander reden. Und so fast ein bisschen en passant, sodass man erstmal denkt, was erzählt er uns heute für eine unspektakuläre Geschichte hier?
Ja.
So en passant wird dann eben davon erzählt, wie er mit den Menschen dort, vornehmlich Frauen zunächst einmal, vor den Toren ins Gespräch kommt. Und dann passiert etwas, das ist auch ganz typisch, aber man muss immer wieder genau hinhören. Und dann ist es nicht Paulus oder irgendwer von denen, die den anderen den Glauben beibringen.
Ja, jetzt kommt diese Person, die auch irgendwie gesagt hat, komm mit.
Lydia, die Purpurhändlerin, also das will sagen, eine ziemlich reiche Familie wahrscheinlich damals. Und dann steht da aber, und der Herr tat ihr das Herz auf.
Ja, also wo kommt der jetzt mit einmal her?
Naja, der ist, ja, das ist immer eine gute Frage. Der ist eben mittendrin und mitten unter den Gesprächen über genau diese Fragen und ist auch mitten in dem, wie wir das weitergeben. Aber wir haben ihn halt nicht in der Tasche. Und Mission, das wird oft so falsch verstanden, ist nicht, dass wir Menschen missionieren, sondern dass wir zu Menschen kommen und von dem erzählen, was uns am meisten bestimmt, nämlich das Vertrauen zu Gott. Und dann aber ist es immer Gott selbst oder sein Geist, der den Menschen das Herz auftut oder eben auch nicht. Sie fragen mich das ja ganz oft hier, warum das nun so ist, dass die einen so und die anderen so und wie man denn zum Glauben kommt. Und immer wieder muss man dann solche Geschichten angucken, in denen plötzlich mittendrin stehen und der Herr tat ihr das Herz auf. Mir geht es so sehr darum, es ist einerseits so eine Geschichte en passant, es ist andererseits das, was für uns heute elementar ist, ich sage jetzt mal auch ruhig in Europa, aber auch weit darüber hinaus, dass wir tatsächlich hinhören, was die Menschen bewegt und wirklich mit ihnen ins Gespräch gehen und uns auch wirklich diesen Gesprächen stellen und aussetzen und selber dabei auch ganz viel über uns Neues erfahren. Und dann, dass es Gespräche sind über das, was denn unser Leben im tiefsten ausmacht. Also woran wir unser Herz hängen, würde Martin Luther auch sagen. Denn woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Und darüber müssen wir vielleicht noch viel mehr ins Gespräch kommen, als über die Frage, die Sie heute so gerne knacken würden, was da jemand angekreuzt hat. Denn das ist ja auch erstaunlich. Wir reden über alles Mögliche total gerne, nur über das, was uns im Innersten bestimmt, über unseren Glauben, über das, worauf wir vertrauen. Darüber reden wir nicht so viel. Und deswegen ist diese Geschichte, finde ich, so gut und so passend gerade heute und führt uns raus. Raus wollten sie doch. Ja. Hier führt sie uns raus, mitten durch Europa. Und über Europa werden wir heute noch viel reden.
Danke für den aktuellen Bezug. Ein Küchentischgespräch mit Lydia.
Super, und, genau so ist es.
Und als Journalist muss ich aber sagen, wenn mir jemand so einen Text vorgeben würde, eine Kollegin, würde ich sagen, ja, dann schreib das doch, was du da meinst. Also danke für die Übersetzung dieser Bibelstelle. Jetzt habe ich sie tatsächlich verstanden und jetzt gefällt sie mir tatsächlich gut. Ist angekommen. Wir sind jetzt noch ganz früh am Wahltag. Da macht es noch richtig Sinn, allen Wählerinnen und Wählern, aber auch den Politikerinnen und Politikern alles, alles Gute zu wünschen und dass dieser Wahltag friedlich verlaufen möge und dass anschließend, wenn das Wahlergebnis da ist, konstruktiv an gemeinsamen Lösungen gearbeitet wird und dass dabei eben auch nicht nur Deutschland in den Blick genommen wird, sondern auch vieles, vieles andere, viele Länder und viele weitere Themen. Wir kommen zur Fürbitte, Herr Bischof.
Gott, wir bitten dich für die vielen Menschen, die sich so leidenschaftlich für die Demokratie eingesetzt haben in den letzten Wochen und Monaten. Lass ausatmen und aufatmen. Gott, wir bitten dich um Weisheit für die Verantwortlichen in Politik, Staat und Gesellschaft. Wir bitten um das richtige Wort im rechten Moment, um ausgestreckte Hände, um kluges Ringen für das Beste der Stadt, des Landes, dieses Europas, ja der ganzen Welt. Gott, wir denken heute auch und besonders an die Menschen in der Ukraine. Morgen erinnern wir, wie ihr Land vor 3 Jahren überfallen und angegriffen worden ist. Das Morden und Töten hält weiter an. Auch die Sorge, dass sie am Ende verraten werden. Auch die hält an und ist stärker denn je. Gib uns die Kraft, beizustehen, und gib uns die Kraft, in einer Welt voller Potentaten am Recht der Einzelnen, am Recht der Schwächeren und an der Gleichheit aller festzuhalten. Gott, um uns bitten wir dich, dass wir Vertrauen finden und Vertrauen geben in diesem Land, das so aufgewühlt ist und das doch so reich ist, reich in der Vielfalt der Menschen und ihrer Ideen, Stärke und Stütze, dass wir so gestalten, dass keiner übersehen wird und wir auch nicht.
Amen. Morgen oder ab morgen wird sich bestimmt auch vieles dann ändern oder wandeln. Es beginnt so oder so etwas Neues, auch wenn bestimmt viele altbekannte Gesichter mit dabei sein werden. Es wird anders und bei jeder Veränderung und jedem Weg in eine Veränderung wünscht man sich doch einen guten Geist, einen guten Spirit. Und den kriegen wir jetzt mit auf den Weg und auf die Strecke gegeben.
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Sie sind die letzten Tage, Herr Bischof, nach meinem Eindruck sehr in Plauderlaune gewesen. Sie haben auf einer sogenannten Plauderbank vor der St. Hedwigskathedrale gesessen und sind für jedermann und jede Frau ansprechbar gewesen. Und dann hat es am vergangenen Donnerstag eine Veranstaltung Kirche und Corona, Reflexion und Heilung gegeben. Was ist Ihnen aus all diesen unterschiedlichen Gesprächen besonders in Erinnerung geblieben?
Also aus dem Abend um Corona auf jeden Fall doch, dass ich gesehen habe, wie viel Wut und Aggression auch in dieser Corona-Aufarbeitung mit drinsteckt, also wie viel Schmerz. Mhm. Da waren ganz, ganz viele Menschen, die sehr viel davon erzählt haben, wie schmerzhaft für sie etwas gewesen ist, was sie als Ausgrenzung empfunden haben, wie hart die Zeiten für sie gewesen sind. Und mir ist deutlich geworden, wie wichtig das ist, dass wir uns das jetzt im Nachhinein nochmal genau miteinander angucken und uns tatsächlich zuhören. Das sind zum Teil auch sehr unterschiedliche Weisen, wie wir die Welt und die Wirklichkeit wahrnehmen. Aber es ist total wichtig, dass wir miteinander reden und uns zuhören an dieser Stelle. Sonst geht etwas kaputt.
Nur durch Reflexion kann dann auch Heilung
ja,
geschehen.
Ne? Bis zur Heilung ist es, glaube ich, noch weit an diesem Punkt. Erstmal ist es wichtig, dass wir aushalten, das zu hören.
Okay.
Und gleichzeitig auch, das will ich einmal sagen, feststellen, es war nicht alles falsch, was wir gemacht haben. Es war sicher auch nicht alles richtig, aber es war nun auch nicht alles falsch. Es ging ja als erstes und als letztes immer allen darum, die Menschen zu schützen.
Ich glaube, ich hatte auch das Gefühl, dass eben bei vielen nur der Eindruck entstanden ist, dass manche meinten, es sei alles richtig gewesen und auch in dem Moment alles richtig und dass einfach das auch, was mal nicht richtig sein könnte, gar nicht mehr in den Blick genommen worden ist. Aber wir wollen hier diese Diskussion nicht nochmal aufmachen, aber ich finde es klasse, dass Sie da ganz, ganz offen ins Gespräch gegangen sind. Ich gehe jetzt wählen, Sie haben schon gewählt, ich gehe jetzt wählen und kehre dann später wieder zurück mit meinem lieben Kollegen Fabian Bessmann, nämlich von 18 bis 20 Uhr machen wir heute ein Wahlspezial werden alle mitnehmen und über die Wahlergebnisse, die Prognosen und Hochrechnungen dann eben berichten und dann auch Stimmen dazu dann eben im Programm präsentieren. Das ist ja schon ein besonderer Tag, den wir heute alle gemeinsam erleben und erleben werden. Kommen Sie, Herr Bischof, aber kommen Sie eben auch, kommen Sie gut erstmal durch diesen Sonntag, gehen Sie wählen und dann auch durch die nächsten Tage, durch die nächste Woche.
Ja, ich wünsche Ihnen auch einen gesegneten Sonntag und dann eine erfüllte Woche.